Wir hier dürfen Sie in Zahlstätten etwas erzählen über die Geschichte hier, wo jetzt der Uli gesagt hat, ja, das ist so weit weg für ihn irgendwo. Aber ich glaube, das ist ein kleines Problem, das wir haben, dass wir manchmal sehr weit weg sind von der Nöten von dieser Welt. Ich bin fest überzeugt, wenn man durch Altstädten läuft, am Sonntagmorgen oder am Samstag in der Nacht, werden wir viele Menschen antreffen, die gebunden sind in Alkohol, Drogen, Sex, ich weiß nicht was. Aber man erlebt es halt dann nicht mehr am Sonntagmorgen um 9:30 Uhr. Weil die schlafen ja jetzt alle noch. Wahrscheinlich. Ich bin die Wahrheit, ist so ganz gross auf dem Flyer gestanden. Oder Jesus Christus ist die Wahrheit oder die einzig gültige Wahrheit. Und ich denke, das Wort Wahrheit, ja, das löst ja bei uns so verschiedene Gefühle aus. Ja, auf der einen Seite merke ich, dass wir alle Wahrheit unheimlich gerne, wir wollen alles, dass es wahr ist. Welches Handy-Abo ist jetzt das wahre Handy-Abo? Oder? Ständig Kampf nach der wahren Versicherung, die wir suchen. Also Wahrheit ist ein Wahnsinnsthema auf der einen Seite. Wir wollen ja nicht, dass alle, ein Politiker muss immer wahr sein, ist er ja, ist er aber nicht natürlich, aber es regt uns auf, oder? Dass es nicht ist. Natürlich gibt es auch wahrhafte Politiker. Entschuldigung, wenn da ein Politiker jetzt drinnen sitzt. Ich könnte irgendetwas nehmen. Wahrheit ist für uns wahnsinnig wichtig als Menschen. Da kämpfen wir drum. Und gleichzeitig hat Wahrheit dann wieder so einen Aspekt, wo man merkt, da haben wir einen Wahnsinnswiderstand in uns. Ja, die Wahrheit aussen, das ist mir schon noch wichtig, aber nur nicht zu nahe bei mir. Wenn jemand könnte wissen, welche Gedanken, wenn ich jetzt eure Gedanken könnte lesen heute Morgen oder von was er Zeit heute Morgen um 5 oder um 6 oder wo er noch im Nest gelegen sind, gedacht haben, das wäre Wahrheit. Da hätten wir dann schon ein bisschen das Problem mit der Wahrheit. Ja? Also das ist so ein Spannungsverhältnis natürlich auch dann, wenn man sagt, ja, Jesus ist die einzig gültige Wahrheit. Boah, was darf denn heute noch Wahrheit sein? Darf es noch etwas geben, wo eine absolute Wahrheit ist? Ist nicht jede Wahrheit wahr? Ist nicht deine Wahrheit, die du glaubst, einfach wahr? Boah, da merken wir, es sind sehr viele Felder, die da aufgehen. Jetzt hat Jesus etwas gesagt. Er hat viel über Wahrheit gesagt, aber etwas, das zu meinem Thema jetzt passt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat er mal in der Bibel, im Johannes-Evangelium ist das aufgeschrieben, hat das mal so seinen Leuten gesagt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Was für ein Satz. Das können wir eigentlich auch ganz logisch nachvollziehen. Ich glaube, jeder da innen hat schon mal gelogen. Sonst bitte kommt nachher auf mich zu. Dann finden wir da schon noch etwas. Aber das merken wir alle. Wenn wir lügen, dann sind wir nicht frei. Oder? Dann sind wir zwar nicht in einem Gefängnis eingesperrt, aber wir sind irgendwo nicht frei. Wir haben gelogen. Also, wenn wir nicht wahr sind, dann sind wir nicht frei. Und so geht es auch mit all den Sachen in unserem Leben, wo wir nicht frei sind, weil wir nicht wahr sind. Zum Beispiel Lebenslügen. Wo jeder irgendwo mitbekommen hat, vielleicht einmal. Irgendwo von einer Prägung, eine Lebenslüge. Ich bin nicht frei, wenn ich mich dieser nicht stelle. Meiner Vergangenheit, meinen Fehler, ich bin nicht wahr. Das können wir gut nachvollziehen. Wenn das hat Jesus gesagt vor 2000 Jahren, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe letztes Mal ein Interview gesehen von einem bekannten Psychotherapeuten, ein mega spannendes Interview gesehen. Und der hat gesagt, dass wir Menschen in uns etwas haben, das wollen, uns erforschen, wo immer auf der Suche ist, wer bin ich, was ist eigentlich mein Leben? Und der Herr gesagt, je wahrer wir werden zu uns selber, über unser Leben und unsere Persönlichkeit, umso freier werden wir von allen möglichen Neurosen und Prägungen und Fehlsachen in unserem Leben. Wir sagen, wow, das hat Jesus schon gesagt vor 2000 Jahren. Hätte ich dich nicht gebraucht, aber der hat das bestätigt, das hat mir so Eindruck gemacht. Aber natürlich, wenn ich jetzt Wahrheit über mich selber wer ich bin, wer du bist, wenn ich das zulasse. Das sagt der Psychotherapeut, aber vor allem Jesus, das wird uns frei machen. Dann wird es auch ein bisschen schwierig, weil die Wahrheit über mich selber manchmal nicht so einfach ist. Wenn ich wirklich wahr werde über das, was ich bin, dann kann es schwierig werden. Und wie gehe ich denn damit um, wenn ich meine Wahrheit sehe? Wer hilft mir denn damit umzugehen, mit all dem Versagen in der Vergangenheit? Oder mit all diesen Sachen, wo ich weiss, das ist eigentlich nicht gut in meinem Leben. Und da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Und das hat mit meiner Geschichte zu tun. Die möchte ich euch erzählen. Meine Geschichte hat mit Wahrheit, mit Jesus und Wahrheit zu mir selber zu tun. Ihr seht immer so Köpfe, das sind so Köpfe, die ich mal gemacht habe, vor fast 20 Jahren. Von meiner, ihr seht, da bin ich noch jung, da habe ich mich so verformt mit einem Computer. Es hat mit Wahrheit zu tun, die dich frei macht. Ein paar Wahrheiten, die ich über meine Lebensgeschichte stellen möchte, du kannst dir deinen Geburtsort nicht aussuchen. Das ist die Nordstrasse in Altstetten. Ich bin aber nicht da geboren, ich bin in Bregenz geboren. Wir sind dann eben als Österreicher da über, Wirtschaftsflüchtling, würde man heute sagen. Zum Glück ist die Abstimmung nicht durchgekommen. Man sucht sich das nicht aus, wo man geboren wird. Man kann sich das nicht aussuchen, in welche Familie, in welche Abstimmung. Man wird einfach geboren irgendwo rein. Und ich habe manchmal gedacht, wie toll ist es, dass ich in der Schweiz aufwachsen darf. Dass ich nicht irgendwo in Syrien geboren worden bin. Ja. Dass ich da aufwachsen durfte, mit diesem Reichtum. Und ich bin in den 60er Jahren auf die Welt gekommen, 1963 ganz genau, mit ganz normalen Eltern, in Anführungszeichen, mein Vater ist heute da, ganz normale Eltern. Meine Kinder sagen ja von mir jetzt auch nicht, das sind meine normalen Eltern, oder? Die haben eine andere Sicht. Meine Tochter hat mir vor 2 Jahren hat sie uns so ein Schild gekauft, mein Parents are recycled teenager, hat sie uns gekauft. Also so viel zu normalen Eltern. Aber ich bin da aufgewachsen, eben mit normalen Eltern, als einziges Kind. Meine Mutter hat Eierleiterschwangerschaft gehabt, in dieser Zeit zu Altstädt, ist fast gestorben dran. Es hat keine Geschwisterte leider mehr gegeben. Es ist eine Zeit war, in der die Menschen so den Reichtum oder den Wohlstand haben aufbauen. Jetzt sitzt er ja mal voll fett drin, wir Schweizer im Reichtum und im Wohlstand. Das tut uns schon nicht mehr gut, habe ich manchmal den Eindruck. All das, viele, wo wir uns Sorgen darum herum machen, über all die Materialien, die so wichtig geworden sind im Leben. Aber damals hat man das so richtig aufgebaut. Wir waren katholisch gewesen. So wie man österreichisch-katholisch ist. Das heisst, man hat das eigentlich gar nicht geglaubt. Man hat gar nicht gewusst, was man glaubt. Man ist auch nie in die Kirche gegangen. Das ist weit weg gewesen von irgendwelchem Denken, Glauben oder so. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Wir sind auf Rebstein gezügelt, als ich in die erste Klasse kam. Und dort ist dann das üblich gewesen, dass man dann einmal in der Woche so gerne müssen im Morgengottesdienst, die katholische Messe gehen. Aber ich bin so viele Mal in dieser Messe gehockt, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was da abläuft, was die da erzählen. Es hat einfach nichts mit mir zu tun gehabt. Mein Vater ist in dieser Zeit in eine Berührung gekommen mit einer Gruppe, die ein bisschen schwierig war, aber die haben die Bibel gelesen. Bei uns daheim am Tisch, das war eine kurze Phase im Leben, von meinen Eltern. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Menschen gesehen, die haben die Bibel gelesen aus dem Stubentisch. Es war aber eine ungesunde Gruppe. Und mein Vater hat sich dann wieder getrennt von dieser. Aber dort weiss ich noch gut, da bin ich vielleicht 10, 11, ich weiss auch nicht mehr. Das hat mich so speziell berührt, dass Menschen in diesem Buch lesen. Ja? In der Bibel. Ich habe da jetzt mal so ein grosses, sichtbares Modell mitgenommen. Gibt es in alle möglichen Varianten heutzutage. Das hat mich sehr irgendwie angesprochen. Eine zweite Wahrheit in meinem Leben und in jedem Leben, da sieht er mich als Jugendlichen, noch mit lockigem Haar und noch mehr als jetzt, leider. Aber so ist das Leben. Da wäre auch eine Wahrheit, man wird älter. Aber die Wahrheit, die ich dann als Jugendlicher, und jeder Mensch hat die, und bis heute ist das so, wir sehnen uns nach bedingungsloser Liebe. Jeder von uns sehnt sich nach dem, geliebt zu werden, einfach wirklich geliebt zu werden. Ich meine, wir tun alles Mögliche drum für das, dass wir geliebt werden. Da geben wir sehr viel her. Und natürlich, das ist die Liebe, die da aufkommt als Jugendliche zum anderen Geschlecht, zu den Frauen, die es da gibt auf dem Planet. Das habe ich dann entdeckt, dass es da gibt. Und das ist für mich, ich merke schon, wenn ich da drüber nachdenke über mein Leben, wie tief die Sehnsucht in mir war als Jugendlicher. Und auch bei meinen Kindern daheim, wie tief das ist, geliebt zu werden. Als der Mensch, wo wir sind, als einzigartiges Individuum, bedingungslose Liebe. Und du suchst das natürlich irgendwo bei einer Frau. Jetzt auch da, das ist jetzt nicht die Frau von der, die ich jetzt erzähle. Da sieht ihr mich, ich habe früher angefangen fotografieren und Dunkelkammer und so. Und das ist eine Nachbarin. Also die kann gar nichts dafür, dass sie jetzt auf dem Foto ist. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist nicht die, ich habe eine Freundin kennengelernt, so um 16, 17 von Altstädten. Eine Liebesbeziehung, ich habe die erobert, das ist eine Mega-Story, die erzähle ich jetzt da nicht, das ist ein bisschen peinlich. Das mache ich nicht. Aber so wie man als Jugendlicher macht, oder voll, also wenn ihr jung sind, hey, Leute geniessen, sie jung sind. Hey, wow, auch wenn es manchmal ein bisschen komisch ist und auch manchmal ein bisschen Ängste auslöst in uns und bei den Erwachsenen vielleicht noch mehr Ängste. Aber genieße das Alter, wenn wir jung sind. Hey, das ist so cool, das zu sein. Und das war auch eine coole Zeit gewesen. Und ich habe mich verliebt in eine. Bin eineinhalb Jahre mit ihr gegangen. Und an und für sich haben wir gar nicht zusammengepasst. Wir waren völlig andere Modelle gewesen, völlig irgendwo nicht kompatibel zueinander. Aber wir haben uns gefressen mit Haut und Haar. Also Liebe, das ist die Sehnsucht nach geliebt sein, oder? So wie man ist. Und man kämpft und wir haben uns wirklich gefressen mit Haut und Haar. Das hat aber irgendwo, denke ich, heute eine völlige falsche eine Bindung gegeben zwischen uns. Weil es war nicht gesund für mich. Ich habe in dieser Zeit sehr viel, bin ich auch ein aktiver Mensch gewesen. Ich war im Sport tätig, ich bin Präsident vom Jugendclub Rebstein, stelle euch das vor, die Ehe. Katholisch. Die haben uns einfach den Disco-Keller zur Verfügung gestellt und wir haben dort Discos gemacht, sonst haben wir eigentlich nichts zu tun mit der katholischen Kirche. Ich war sehr aktiv und damals haben die Leute gekifft oder in diesem Jugendkeller, in diesen Discos gekifft und ich habe schon Zigaretten geraucht, aber ich dachte, ich hätte es gar nicht nötig, einen Joint zu rauchen. Ich hätte es nicht nötig. Manchmal ein bisschen zu viel getrunken. Alkohol war auch schon im Spiel. Aber damals in dieser Zeit absolut nicht nötig. Irgendwo der Boden hatte, ich bin geliebt. Ich habe eine Freundin, die mich mega liebt. Aber der Boden war sehr brüchig. Das war dann irgendwann einmal weg war die Freundschaft. Unter schmerzvollem Hin und Her und Auf und Ab ist die Freundschaft zerbrochen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Liebeskummer hattet. Die Älteren mögen sich noch erinnern, vielleicht schwachen. Die Jüngeren sind vielleicht voll drin. Das ist ziemlich grässlich, einen Liebeskummer zu spüren. Und mir hat es dort wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Völlig die Liebe weg und ich habe mich dann so in dieser Verzweiflung irgendwo in einen Joint hineingerettet. Und damals waren Joints noch, würde ich sagen, schwach gegen dem, was man heute raucht. An dem Stoff, was es heute gibt. Als ich dann das gespürt habe, die Wirkung von dem THC, von dem Marihuana, da bin ich weg gewesen. Ich habe gemerkt, dass das Gefühl möchte ich nicht mehr vermissen. Ich habe irgendwo auch nicht andere Optionen gehabt im Leben. Hat mir jedenfalls den durch. Für mich ist das die gefährlichste Droge, muss ich mal schnell so führen, Marihuana und THC, Kiffen, das ist für mich das Gefährlichste, was es gibt auf der Drogenszene. Es gibt natürlich harte Drogen, heute gibt es ganz einen Haufen Drogen, wo Jugendliche und junge Menschen reinrasseln, weil ihnen etwas versprochen wird. Aber das ist eine der gefährlichsten Drogen für mich. Weil man nicht merkt, wie sich Persönlichkeit verändert mit der Zeit. Also der Stoff THC macht in unserem Körper so, oder in unserem Hirn, in unserer Psyche, so viel Schrägsinn. Es gibt so viele komische, auslösende Momente. Zum Beispiel einer ist, dass es unser Neuronensystem öffnet. Und man hat also das Gefühl, man hat eine Bewusstseinserweiterung, wenn man einen Joint raucht. Aber es ist nichts anderes, als wenn ein Baby, oder? Ein Baby hat noch ein total offenes System, das kreucht am Boden und sieht jedes Brösmeli am Boden, kann gar nicht anders. Und wenn es dann anwächst, der Mensch, dann entwickelt sich das System und ich kann euch jetzt anschauen und kann reden und werde nicht dauernd abgelenkt von euch oder von irgendeinem Detail. Wenn ihr jetzt einen Joint rauche und die Wirkung vom THC bei mir einfahrt, dann geht das wie ein Stück weit wieder auf. Das heisst, ich nehme viel mehr wahr an Details. Das ist natürlich für uns als Kiffer damals schon eine coole Welt gewesen, oder? Musik war ein ganz entscheidender Faktor gewesen dann. Also ist heute noch beim Leben ein entscheidender Faktor. Aber dann hörst du natürlich jedes Bimbeli und jeden Basslauf und alles ganz, ganz stark. Oder wenn du in den Himmel schaust und die Wolken anschaust, du siehst jedes Wölkchen und jede Form. Und wenn du in den Tisch schaust, der jetzt nicht, aber einen Holztisch, dann siehst du alle Müsterchen. Das ist natürlich eine Bewusstseinserweiterung in einem falschen Sinn. Ja, wenn dann einer dauernd kifft, jeden Tag, und das habe ich dann mit der Zeit gemacht. Und THC geht, ein Joint geht eine Woche lang nicht aus dem Körper raus. Ist nicht das gleiche wie Alkohol, obwohl Alkohol auch eine Droge ist. Geht Alkohol innerhalb 24 Stunden aus dem Körper, das THC bleibt eine ganze Woche drin. Und wenn man jeden Tag kifft, wie ich das gemacht habe, und wo ich heute weiss, dass sehr viele Jugendliche das machen, dann hat man ein Depot im Körper, wo die ganze Zeit das System offen ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was im Leben passiert, wenn man das hat, dass man nicht mehr weiterkommt im Leben. Und man nennt das heute weiche Droge und man will es liberalisieren. Für mich ist das eine Katastrophe. Ich habe dann mit der Zeit das gemacht, was irgendwo schon in mir drin war, dass ich das Gefühl hatte, Schwierigkeiten kann man ersäufen, entweder im Alkohol oder eben in Drogen. Und das ist ja öfters so bei Menschen, ja, wo irgendwelche Suchtprobleme haben oder irgendwelches, kann auch Alkohol sein, dass man sagt, ich stelle mir meinen Problem nicht, ich versäufe sie einfach. Am nächsten Tag habe ich dann so einen Kater, dass ich das Problem gerade nicht mehr weiss, bis der Kater wieder nachlässt. Aber das ist so eine Methode, die ich irgendwo angewendet habe, die Schwierigkeiten zu versäufen. Ich habe dann da in Altstädten genug Möglichkeiten gehabt, und das ist heute immer noch der Fall, in vielen attraktiven Beizen im Städtli, was da gibt, meinen Stoff besorgen. Die kennen die Arten ganz sicher, wenn sie von Altstädten sind. Und das läuft hier Nacht für Nacht ab. Und Altstädt ist auch da bekannt für das. Ich habe dann immer mehr gekifft und immer mehr. Irgendwann ist das daheim dann nicht mehr gegangen. Es sind auch andere Drogen gekommen. Mein Leben hat sich verändert. Das THC macht dich auch so richtig lethargisch, so richtig chillig. Oder? Eins kiffen, anliegen und hey, wow, das Leben ist doch cool. Und es ist einfach ein chilliges Leben. Aber du machst einfach nichts mehr. Und ich habe das auch bei mir erlebt. Der Sport ist runter. Alle Aktivitäten, die ich gemacht habe, sonst so, sind runtergegangen, immer weniger. Eben, ich habe das aufgegeben mit Jugendclub und Konzerte haben wir organisiert. Alles Mögliche habe ich aufgehört. Ich habe eigentlich nur noch in meiner Welt leben, von Kiffen, Alkohol und jetzt sind noch andere Drogen, die dazukommen, wie Kokain oder andere ein bisschen härtere Drogen ab und zu. Und so bin ich dann auf St. Gallen geflüchtet, nach etwa 5 Jahren. Da seht ihr ein Foto, das habe ich gestern noch ausgegraben, in dieser Wege, wo ich damals gelebt habe. Eine Wege mitten in St. Gallen, im Altstadtviertel. Ich bin dort hergekommen in die Stadt St. Gallen und das war für einen Drogensüchtigen dann ein bisschen das Paradies gewesen, oder? Da hat man dann Drogen, nicht nur Zahlstätten, hast nur in diesen, hast das müssen wissen, wer, aber St. Gallen war dann da wie eine offene Verkaufsstelle gewesen, in dieser Stadt 24 Stunden Bezug. Ich habe hier zusammen gewohnt mit drei, als Dritten sind wir in dieser WG. Und zwei von uns sind, also der Fridolin und ich, wir sind genau gleich drauf gewesen. Wir sind jeden Abend einfach nach dem Arbeiten, ich habe Detailhandelsangestellte gelehrt. Ich habe dann auch in einem Fachgeschäft, Fotofachgeschäft in St. Gallen gearbeitet. Jeden Abend einfach heimkommen nach dem Arbeiten und Absturz mit Bier, Drogen, bis in die Nacht rein und dann in dieser Stadt durch die Nacht durchtigert. Jetzt ist das eine, das ist die Drogensucht, aber was man dann in der Droge macht, im Zustand vom Rausch, im Zustand von einem Umnebelung, das ist noch viel die schlimmere Geschichte. Was dann abgeht in der Nacht, und das wird auch hier in Alstetten abgehen, das seht ihr am Sonntagmorgen, wenn ihr durch eine Stadt lauft, was auf dem Boden liegt, dann merkt ihr, was in dieser Nacht gelaufen ist. Und dann macht man Sachen in dieser Nacht, in diesen Szenen von Prostituierten und in diesen Vierteln, in diesen Städten, die es gibt, wo du nach am nächsten Tag lieber nicht mehr wissen willst, was du gemacht hast. Und das macht dich innerlich kaputt. Wenn wir über Drogen reden oder über Sucht, dann ist das ein ganz grosser Faktor, dass Menschen, die süchtig sind, auch Alkoholiker, Sachen machen im Suchtzustand, die sie nie machen würden, wenn sie nüchtern wären. Und die Scham darüber, am nächsten Tag, oder wenn es einem bewusst wird, was man gemacht hat, sei es, wenn man nur schon Familie zusammengeschissen hat oder geschlagen hat oder Gewalt angewendet hat im Rauschzustand. Oder eben, wenn ich Sachen gemacht habe in der Nacht, die ich niemals im nüchternen Zustand gemacht habe. Mit dem Umgang, mit dieser Wahrheit in meinem Leben, das verdrehst du dann gar nicht. Und das deckst du immer mehr zu mit immer mehr Drogen. Da sehen wir ein Vater von mir, ein paar Jahre später, was Drogen mit mir gemacht hat, mit meinem Gesicht, mit meinem Ausdruck. Damals war die offene Drogenszene in St. Gallen, Blattspitz und so. Die Sachen, in St. Gallen hat es auch eine offene Drogenszene gesehen. Dort bin ich das erste Mal mit Heroin in Kontakt gekommen. Heroin ist ein Schmerzmittel, wo für das eigentlich erfunden worden ist. Aber es ist stark abhängig machend. Nachher hat man das Morphium eingeführt, das auch immer noch stark abhängig macht, aber das Heroin ist viel stärker. Also wenn jeder von uns da würde Heroin spritzen, wäre ich 80% abhängig. Wir würden es aber nicht überleben, weil es so stark ist. Und als ich das erste Mal dann gespürt habe, die Wirkung von dieser Droge, Heroin, dann war das wie im siebten Himmel. Keine Sorgen mehr. Einfach wirklich ganz wohlig, warm, kein Konflikt, kein Problem mehr im Kopf. Gesundheit. Genau, Drogensüchtige waren sehr verkältet. Warum? Sie haben nichts mehr gespürt. Ja? Die haben so warm gehabt. Das Heroin gibt es so warm, dass die in der grössten Affenkälte im T-Shirt umeinander gelaufen sind. Sie sind dann gestorben an Lungenentzündungen, weil sie immer noch in der Lungenentzündung warm hatten und rausgegangen sind. Eine Droge, die siebter Himmel ist, so im Gefühl, bis die Droge nachlässt. Und dann kommt die Hölle, weil dann kommt die Entzugserscheinung und dann brauchst du unbedingt eine Spritze. Und heute gibt es ja Crystal Meth, was sich verbreitet. Das ist noch die verrückte Droge. Und warum kommen die Menschen in so ein Ding hinein? Warum saufen sich Menschen zu Tod? Warum spritzen sich Menschen zu Tod? Was ist das für ein Loch im Leben von Menschen? Es ist nicht die Sorge, dass das Handy-Abo jetzt einmal abläuft. Oder wo komme ich ein neues Auto über? Oder sind meine Jeans noch in Ordnung? Es ist ja viel eine tiefer liegende Sehnsucht im Herzen von uns Menschen, die irgendwo schreit. Und in diesen Menschen heftig schreit. Ich bin hier in diesem Zustand als Heroinsüchtiger, denn x-mal habe ich probiert, wegzukommen von dieser Droge. Ich habe natürlich geklaut, wie ein Weltmeister, weil 200-300 Franken pro Tag für die Droge müssen zu finanzieren, das lange natürlich den Lohn nie nachher. Und da muss man klauen. Ich habe sehr viel unterschlagen in diesen Geschäften, die ich geschafft habe. Ich bin verurteilt worden wegen dem. Aber All der Druck, wo eigentlich ein normaler Mensch würde sagen, ja, aber du, jetzt siehst du nicht, wo du stehst. Das ist ein Süchtiger, der hat das immer noch das Gefühl, er hat immer alles im Griff. Das werdet ihr beim Alkoholiker sehen, wenn du sagst, hey, du bist, glaube ich, Alkoholiker. Das würdest du natürlich nicht so sagen. Dann würde er sagen, nein, ich habe kein Problem mit Alkohol. Ein tablettiger Süchtiger hat nie ein Problem. Und ein Kiffer hat doch kein Problem mit Kiffen. Woher denn? Bis man ein Süchtiger so weit ist, dass er parat ist, da braucht es enorm viel Druck. Es ist unvorstellbar. Und ich war ja so tief drin, also heute würde ich sagen, wenn ich meine Kinder anschaue und meine Kinder so werden, würde ich sagen, hey, siehst du denn nicht, wie weit du bist? Und das ist heute für mich der grösste Schmerz, wenn ich Eltern sehe, jetzt, die zu mir kommen und sagen, ich habe ein Kind, das drogensüchtig ist. Der Schmerz, den Eltern durchmachen, den meine Eltern haben müssen durchmachen, der muss riesig sein. Weil du nicht kannst helfen, solange der Mensch nicht die Wahrheit über sich selber akzeptiert. Ich bin süchtig. Es braucht sehr viel Druck. Der letzte grosse Druck, ich bin dann wieder auf Altstädte gezügelt, irgendwann einmal nach Entzug, nach x Eskapaden und Sachen. Ich bin dann im Spital zu Altstädte gelegen, weil ich fast mein Bein verloren hatte. Aber Heroin ist ein Schmerzmittel. Ich habe mir da den Ischiasnerv und die Hauptarterie abgedrückt, eine Nacht lang. Und das spürst du nicht denn ab dem Schmerzmittel. Das vergiftet dir aber das ganze Bein. Hat man das vergiftet? Und als ich es aufgemacht habe, ist das Bein eigentlich schon kaputt gewesen, verfressen. Und es vergiftet die Blut, die Kreislauf. Und dann bin ich eingeliefert worden. Ich habe dort auch gelogen in dem Notfall. Er hat mich gefragt, was los ist. Ich habe gesagt, ich spüre mein Bein nicht mehr. Dann hat er gesagt, was hat er gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein bisschen zu viel Bier getrunken. Dabei habe ich Heroin gespritzt und Rohypnol auch noch drin gemischt. Und. Und dann habe ich das überlebt, die 7 Wochen. Das Bein nicht amputiert. Und ich war so am Ende gewesen. Und ich habe immer noch im Spital bei Zahlstätten Beatles gelassen, so auf dem Kopfhörer, opla di, opla da, life goes on, das ist alles in Ordnung. Die Dealer sind ans Bett gekommen, Zahlstätten, das war noch so ein Service gewesen, 24 Stunden Lieferservice von Drogen. Und dann ist etwas passiert, wo für mich vielleicht der Tiefpunkt gewesen sind. Ich habe schon lange keine Freunde mehr gehabt, weil ich alle beschissen habe. Und dann hat neben mir im Bett in Altstädten im Spital ein alter Mann gelegen, ein Bauer von Oberried. Und der hat so Mitleid mit mir gehabt. Aber der hat nicht gewusst, was ich jetzt wirklich bin. Dem habe ich das ja auch nicht gesagt. Und der hat so Mitleid mit mir immer gehabt, wie es mir schlecht geht. Und wo der da draußen war im Spital, ich auch, habe ich wieder mal Geld gebraucht. Und dann bin ich den melken. Also wir haben die Leute einmal gemolken. Das heisst, ich habe dem angerufen und gesagt, hey du, lass, ich muss zum Zahnarzt und ich habe die Rechnungen gezahlt und ich komme jetzt gerade nicht zum Konto und könntest du mir nicht 500 Stutz geben? Und der Mann war so gutmütig, dass der mir x-mal hohe Beträge gegeben hat. Ich habe die immer sofort in Heroin umgesetzt. Und irgendwann einmal hat er meinem Vater angerufen und mein Vater hat ihm gesagt, was ich bin, heroinsüchtig. Da ist mein Vater vor der Tür gestanden, da in Altstädten, hatte ich ein Zimmer gehabt und hat an die Tür gepoldert. Die haben ihn nicht reingelassen. Ich bin in meinem Fixerzimmer gelegen, voll Spritzen überall. Und mein Vater hat gesagt, entweder machst du jetzt eine Umkehr oder du kommst nie mehr zu uns heim, wir lassen dich nicht mehr rein. Und das war ein Druck, wo ich gemerkt habe, was bin ich für ein Schwein, dass ich so einen gutmütigen alten Mann bescheisse. Und ich sagte, okay, ich gehe in Drogenentzug, in die Klinik Pfäffers. Jetzt muss ich vorwärts machen. Du hast zwar gesagt, ich kann so lange machen, bis ich fertig bin. Aber es ist ja noch gut. Es ist noch gut. Aber ich bin dort in Drogenentzug zu Pfäffers gekommen. Und in dem Pfäffers habe ich dann irgendetwas gesucht, wo ich in eine Therapie nach dem körperlichen Entzug, wo etwa 4-5 Tage gegangen ist, wo man einem einsperrt, in einem Zimmer damals kalten Entzug gemacht, kein Mittel bekommen, einfach weg von der Droge. Dann hatte ich da eine Liste mit Therapiestellen, wo ich her hätte wollen, irgendwo auf Italien, Frankreich, weit weg von meinem Leben. Ihr könnt euch vorstellen, es ist eine grosse Scham über mein eigenes Leben, wenn man so viele Sachen gemacht hat. Man will einfach weg, man will sich wegbeamen, man geht aber nicht. Es war nämlich alles zu in Italien und Frankreich. Und dann hat ein Pfleger, das kann ich mich wie heute erinnern, ein Pfleger, der mir sagt, probier es nochmal. Und dann bin ich mit dem Finger über eine Liste gegangen und nachher war es gewesen, Haus, Baumgärtli, Trubschachen. Keine Ahnung, wo Trubschachen ist und Baumgärtli und was das ist. Dort angeläutet, der sagt mir dort, ja, wir nehmen nur Kiffer und psychisch kranke Menschen auf. Aber wir wissen noch eine Wohngemeinschaft, da ist gerade einen abgehauen, da hat es noch einen Platz frei. Okay, ich rufe dort an. Das war das Haus hier. Im Obergoldbach, im Emmental. Ich rufe dort an und er sagt, ja, wir sind eine christliche Wohngemeinschaft. Wir probieren Menschen, die drogensüchtig sind, zu helfen, dass sie frei werden. Du musst offen sein für den Glauben, wenn du zu uns kommst. Und du musst natürlich keine Zigaretten mehr rauchen und keine Drogen mehr nehmen. Und die letzten zwei waren mir klar, dass das so ist. Und da ist mir gerade in den Sinn gekommen, hey, Erinnerung als Kind, bibellesende Menschen bei uns in der Stube. Aber es hätte alles sein können. Ich bin einfach dort her. Ich hatte keine Chance mehr in meinem Leben. Ich war fertig. Und ich bin das Emmental gefahren. Da, wisst ihr, wo das Emmental ist? Gell? Also Ostschweiz, das ist recht weit weg von hier. In Bernbiet, sehr schön, wie Appenzell. Aber Lützelflüe und wie die Örter alle heissen dort. Oder? Ich bin das erste Mal, und das war für mich wie ein Kulturschock. Kulturschock Nummer eins war das Emmental. Heile Welt. Da ist also noch gepflügt mit dem Pferd. Als ich raufgefahren bin, habe ich wirklich noch einen gesehen, im Pferd pflügen, der hang darauf. Ich komme vom Platzspitze eigentlich direkt in das Emmental. Der Gotthelf ist gerade noch vorbeigelaufen gewesen. Das war so krass gewesen. Aber noch krasser war es, was ich jetzt angetroffen habe. Das waren Menschen, die geglaubt haben, dass das, was in diesem Buch Bibel steht, wahr ist. Tatsächlich, oder? Das waren Menschen, die tatsächlich geglaubt haben, Jesus sei auf die Welt gekommen, um uns zu retten von den Sachen, die wir falsch gemacht haben, uns das zu vergeben, aber uns zu retten von all dem Falschen, was gelaufen ist. Und sie haben geglaubt, Jesus würde einem Drogensüchtigen helfen, frei zu werden. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und so bin ich zu gespässigen Leuten gekommen, Christen. Die echt geglaubt haben. Weißt du, nicht wo gesagt haben, ich bin Christ, ich gehe einmal im Jahr in die Kirche. Aber ich zahle Kirchensteuer. Nein, die hat das geglaubt. Und ich bin völlig zweiter Kulturschock. Die Christen da im Emmental, vielleicht weil sie so weit weg gewohnt haben von den Menschen dort im Emmental, haben keinen Fernseher geschaut. Die keinen Fernseher gehabt. Damals hat es vielleicht noch erst drei Sender gehabt, aber ich war schon süchtig auf Fernsehen. Und die konnten leben ohne Fernsehen, die haben keinen Alkohol getrunken in dieser ganzen Gesellschaft, die ich dort angetroffen habe. Hey, und die haben fester gerissen ohne Alkohol. Das ist für mich einer, der aus dieser Welt von Absturz und gekommen ist, eine völlig verrückte Welt gewesen. Das hat mich völlig beeindruckt. Die haben ganz anders gelebt. Und sie haben Bibel gelesen und betet und Bibel gelesen. In den ersten Monaten, als ich dort war, da hatten wir zweimal in der Woche einen Andacht gehabt. Einmal in der Woche bin ich in Gottesdienst und einmal in der Woche in Bibelstunde. Nach etwa drei Monaten habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Überdosis. Jesus, jetzt muss ich dir langsam gehen. Aber ich habe verstanden, irgendwo, das hat mich angesprochen, was die Botschaft war. Die Botschaft war, wenn du als Mensch wahr wirst, wenn du wirst sagen, okay, Jesus, ich habe begriffen, du bist an das Kreuz gekommen, sterben für meine Sünden. Zuerst mal wissen, was Sünden ist natürlich, aber das habe ich als Drogensüchtiger schon gewusst. Ich habe so viele Menschen beschissen, ich habe so viel betrogen, ich habe so viel gelogen. Aber du müsstest die bringen zu diesem Kreuz, sagt die Bibel. Und haben die Leute gesagt, und ich habe es auch gelesen, das hat mich mega angesprochen. Und dann würde ich, weil Gott an dem Kreuz für deine Sünden gestorben ist, stell dir mal vor, Gott zahlt den Preis für das, was du müsstest zahlen. Und ich habe gewusst, ich habe den Preis gar nicht zahlen, so viel habe ich verbrochen. Jetzt stirbt Gott dort am Kreuz. Und sagt, jetzt kannst du alles mir bringen. Du musst einfach wahr werden. He? Du musst einfach wahr werden. Und dann würde dir alles vergeben. Das ist ein traumhaftes Angebot. Es gibt nichts Schönes auf dieser Welt. Für einen wie mich. Aber das Problem ist, dass alle Menschen stolze Hagler sind. Und dass alle Menschen das Problem haben, dass sie nicht wahr wollen sein. Dass sie nicht wirklich sagen, mal das bin ich. Obwohl du das ja siehst, Gott. Und so war es bei mir auch. Ich habe Jesus immer nur das gebracht, was gerade opportun war. Was gerade sowieso schon alle gewusst haben, dass ich falsch gemacht habe, ich gerade Jesus gebracht. Aber all der Dreck, der in diesen Nächten gelaufen ist, all die Verbrechen, die ich gemacht habe, das habe ich nie gebracht. Und darum, wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, bin ich nie frei geworden. Ich bin nicht frei geworden, in meinem Inneren. Ich bin nur äußerlich religiös geworden. Ich habe dann angefangen, fromm beten, wie so Christen betet. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt anstatt auch so christliche kananäische Slangs habt oder wie man sich als Christ bewegt und so. Oder? Also in Bern können sie das wahnsinnig gut. So mit so, oh, es ist länger noch irgendwo so, die Gebete. Und das habe ich alles gelernt. Ich bin Fixer und Verkäufer von Beruf. Super kopieren können. Aber das ist einfach Religion. Weil es die tausendfache Ausführung auf dieser Welt gibt. Menschen, die einfach religiös angepinselt sind. Die irgendwo in Gottesdiensten hacken und fromm smilen, aber gar niemals die Wahrheit in ihrem Herz gehabt. Und so war es bei mir gewesen. Die Leute haben alle Freude gehabt. Jetzt ist er Christ. Oh, ist das nicht herzig? Jetzt ist er Christ. Aber die haben nicht gemerkt, dass es nur aussen ist. Und jedes Mal, wenn ich von dem heilen Emmental runtergekommen bin, in die Stadt Bern, dann haben mich alle Dämonen gerufen. Das Bier hat mir zugewunken, die Zigarette hat mich gerufen. Und meistens bin ich schon zu Bern abgestürzt. Einfach, die Wahrheit wird euch frei machen. Innen, nicht außen. Und so bin ich x-mal abgestürzt und abgestürzt und abgestürzt. Und irgendwann einmal habe ich die ganze Bibel da, das ist die Bibel da gewesen, die habe ich in die Ecke geschmissen und gesagt, weißt du was, die kommen wir mal mit eurem Jesus. Der bringt es doch gar nicht. Der bringt es nicht. Und es ist so, der bringt es nicht, wenn man den einfach als religiöse Übung betrachtet. Sondern für das ist er am Kreuz gestorben, damit wir mit unserer Wahrheit zu Schlag kommen. Und nicht eine Religion aufbauen, die nicht frei macht, weil Religion kann ja wieder gefangen machen. Vielleicht haben Sie das auch schon gemerkt. Religiöse Systeme machen gefangen, aber Jesus macht frei. Aber das ist so der erste Weg. Und ich bin dann wieder abgestürzt, völlig. Auf St. Gallen, heroinsüchtig. Nach 1,5 Jahren christlichem Ding bin ich wieder völlig abgeschlossen. Nachher habe ich nicht sie getroffen, aber vielleicht kennen Sie die noch. Für die, die sie nicht kennen, das ist Uriella. Ich bin dann, als ich in St. Gallen wieder abgestürzt bin, an der Nadel gegangen bin, bin ich einem Kollegen begegnet von früher, der mich eingeladen hat zum Essen. Ich habe dann zwar nichts mehr vertreibt, als Drogensüchtiger nimmt man sehr schnell ab, weil man nichts vertreibt. Und dann hat er mir erzählt, dass er seine Lehre aufgibt als Landwirt. Weil er und seine Mutter Anhänger geworden sind von dieser Frau, Doriella. Und die Uriella hat gesagt, Jesus würde landen in Kärnten. Also Jesus würde landen in Kärnten. Die hat immer so verrückte Visionen gehabt. Und der bräuchte jetzt eine Landebahn. Und das Verrückte ist, die beiden sind, er hat seine Lehre aufgegeben wegen dem. Und ist auf Kärnten gezügelt. Hat er nachher nie mehr gesehen. Wahrheit, was ist Wahrheit? Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Und das hat Jesus vorausgesagt. Weil ich würde sagen, das ist Wahrheit und das ist Wahrheit und das ist Wahrheit. Aber wo der mir das erzählt hat, in dieser Beiz, habe ich gewusst, Gott ist gnädig. Der läuft mir jetzt nachher. Ich wüsste die Wahrheit. Ich habe das gehört. Und ich habe den Satz gehört. Wenn du wahr wirst, wird dich Jesus befreien. Und ich mache es nicht. Ich hocke da zum Gallen und spritze mir das Leben weg. Ich bin aus dieser Beiz raus. Ich habe diese Bibel ausgegeben. Und er sagt, jetzt will ich einfach etwas machen, will das probieren, ob das wahr ist. Und wisst ihr, die Wahrheit im Glauben, die könnt ihr nicht theoretisch durchdenken. Mal, die könnt sie theoretisch durchdenken. Hinterste und Fürste. Aber wirklich greifbar wird sie erst in deinem Leben. Wenn du anfängst, draufstehen. Wenn du anfängst, das wahrnehmen und drauf laufen, dann fährt es sich an, bewiesen, ob es wahr ist oder nicht. Religiöse Wahrheiten und Theorien gibt es zu massen, haufenweise. Aber ich habe dann das gemacht, ich habe die Bibel vorgeholt, ich hatte eine Freundin oder wieder erneut die gleiche Freundin, die ist dann zu mir im Zimmer gewesen, wo ich die Bibel wieder vorgeholt habe und ihr gesagt, weißt du was, ich setze jetzt alles auf Jesus. Und dann hat sie gesagt, jetzt spinnst du, jetzt bist du völlig durchgedreht. Dann habe ich gesagt, ich schlafe nicht mehr mit dir. Warum? Ja, es steht da in der Bibel. Man soll erst Sex dann haben, wenn man verheiratet ist. Dann hat sie gesagt, jetzt bist du ganz durch. Sie ist die ganze Nacht bei mir im Bett geblieben. Die Nacht werde ich auch nie mehr vergessen. Und ich bin einmal völlig auf das gesetzt. Ich habe einen Drogenentzug gemacht. Und habe in diesem Drogenentzug das erste Mal im Leben bin ich wahr geworden, was jetzt wirklich in mir abgelaufen ist. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich gemacht habe, was mir in den Sinn gekommen ist, was mich belastet hat. Und habe das zu Jesus ans Kreuz gebracht. Das ist der Weg, den Gott will. Dass wir wahr werden, nicht religiös. Und das ist eine Sache von deinem Herz und nicht eine Sache von Religion oder von Formen, sondern mein Herz muss offen werden. Und das habe ich gemacht. Ich bin zu Jesus, ein Mann, der René war mit mir, damals in diesem Drogenentzug. Und ich bin von dem Jesus auf die Knie gegangen und habe ihm gesagt, lass, ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Und ich gebe dir das und das und das und das zu. Und ich bringe dir das. Und ich habe begriffen, dass du für mich gestorben bist und dass du mir alles vergisst. Und wenn ich das gemacht habe, und damit habe ich ja nicht alles aufgezählt, was so passiert ist, aber das, was ich gewusst habe, habe ich gemacht. Da ist die Vergebung von Gott in mein Leben gekommen. Und das war wie eine Lawine, die oben ist. Alles vergeben. Gott hat mir vergeben. Gott hat mich angenommen. Gott liebt mich. Das war die Kernbotschaft. Gott liebt dich so, wie du bist. Mein Leben war kaputt. Mein Leben war fertig. Aber Gott hat mir vergeben. An diesen Tagen, ich weiß noch gut, als ich dann wieder in die Therapiestelle kam, da seht ihr ein Foto, wo ich wirklich ein neuer Mensch war, weil die Wahrheit mich frei gemacht hat. Da hatte ich eigentlich ein leeres Bücherregal, das war mein einziger Besitz. Ich hatte sonst nur Schulden. Aber ich war frei. Ich war glücklich. Und da kamen zwei Männer dort in diesem Emmental, wie die dort herkommen, weiss ich auch nicht, von den Zeugen Jehovas auf mich zu. Ich war gerade am Strassenwischen, das vergesse ich nie mehr. Da kamen die auf mich zu und ich wische dort die Straße. Ich war gerade frisch erlöst, könnte man sagen. Frisch befreit. Und nachher erzählen mir die etwas vom Paradies und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt gerade Jesus kennengelernt. Der hat mir alle Sünden vergeben. Und der liebt mich bedingungslos. Und wenn ich jetzt würde morgen abstürzen, wieder, weil Drogen so stark ist, und ich würde wieder auf der Gasse landen, in der Droge, im Sumpf, dann würde mich der Jesus immer noch lieben. Und wenn er dann wiederkäme, dann würde er mich mitnehmen. Das war eine entsetzliche Wahrheit für die zwei Männer. Das hätte ich gar nicht begreifen, dass Gott so viel Liebe hat zu uns, dass er uns annimmt, bedingungslos. Und das ist für mich heute noch das Größte. Also Jesus hat mich, das hat mich sehr, sehr heil gemacht, die Wahrheit. Da muss ich ein bisschen schnell vorwärts gehen, da habe ich gerade sofort angefangen, Enten schlachten. Das ist natürlich nicht eine Form von Befreiung, aber ich habe angefangen, Leben, Entenzucht in der Therapie und Schlachten lernen und so. Das ist jetzt nicht unbedingt befreiend, aber für mich schon. Ich habe angefangen, Leben. Ich habe Sport gemacht, ich habe Essen, einfach angefangen, Leben. Ich bin frei gewesen. Jesus macht einen frei. Bei Gott gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Es ist alles möglich bei Gott. Er kann alles verändern. Ich war ja dann so kaputt gewesen, hatte nur Schulden und habe trotzdem noch eine Frau gefunden. Und was für eine Judith. Man ist ja verliebt und so. Erzähle ich jetzt alles nicht. 3 Kinder bekommen, habe ich schon erzählt. Ich bin dann nachher, wo ich nachher nochmal 1,5 Jahre Drogentherapie gemacht habe, an eine Bibelschule gegangen, zu Beatenberg. Da seht ihr, wie ich anfange zu erzählen, die Geschichten von der Bibel, den Kindern zu erzählen. Ich war ja völlig nicht wissend, was die Bibel anbelangt, gegen alle anderen. Und nachher bin ich und meine Frau als Pastoren-Ehepaar berufen worden im Quad. Hier seht ihr ein Foto von der Einsetzung. Und das ist eigentlich eine tolle Story, oder? Alles toll. Hier seht ihr da bei einem Spiegelcheck komische Kleider angehabt früher zum Predigen. Ich bin Pastor geworden und Jesus liebt mich und ich bin wahr geworden. Aber wenn man dann einmal Christ ist, dann hört das nicht auf. Dann zeigt uns Jesus immer wieder neue Wahrheiten über unser Leben. Wir sind immer wieder herausgefordert, Ja zu sagen. Und ich bin Pastor geworden, erfolgreich, das ist alles top gelaufen, die Leute sind zufrieden gewesen, die Gemeinde hat sich verdoppelt, wir konnten zwei Pastoren anstellen und so weiter. Top Story. Grosse Sachen erlebt mit Gott, Menschen zum Glauben kommen, alles Mögliche. Aber nur ich habe gemerkt, bei mir drinnen stimmt es nicht. Es hat niemand außen dran gemerkt. Ich habe gemerkt, wenn ich da auf der Kanzel stand und ich gehe runter von der Kanzel, dann bin ich mega am Boden deprimiert. Wenn ich Erfolge habe, kann ich mit dem nicht umgehen. Ich weiß nicht, was da in mir abläuft. Ich stoße wie eine Mauer her. Meine Seele schreit. Wenn ich unter Pastoren war, unter Menschen, die irgendwo so fromme Pastoren sind, natürlich sind die fromm, aber einfach irgendwie so, da habe ich Schweißausbrüche bekommen. Was schreit in meiner Seele? Unsere Seele schreit manchmal. Und das ist Wahrheit, was sie schreit. Der Schmerz. Und ich habe gemerkt, Jesus will mir zeigen, dass es noch mehr Wahrheiten gibt, wo ich heil muss werden. Ich bin dann mit dem Schrei nach ein paar Jahren, es hat lange gebraucht, auch bis ich fähig war, zu sagen, ich muss dem auf die Spur gehen, bin ich dann in eine Beratung und habe wieder ein Wahrwarten über den Schmerz, über den Schrei. Ich habe das ausgesprochen. Und nachher sind wir dann drauf gekommen, so langsam, an welcher Mauer, dass ich anstehe. Meine Mauer hat geheissen, abgelehnt, nicht geliebt. Selbstannahme. Minderwertigkeitsgefühl. Und wenn ich das auch ausspreche und anschauen und wahr werde, bin ich heil geworden. Heute bin ich ein neuer Mensch, also das ist jetzt ein paar Jahre her. Da habe ich gemerkt, Jesus schafft mit dem Instrument wahr werden. Nicht nur, wenn ich mal zum Glauben komme, sondern nachher als Christ wahr werden. Ich bin heute befreit von dem. Es wäre unmöglich für mich und meine Familie, so ein Projekt zu machen wie in Könitz. Und so eine Aufgabe gehen, so crazy, dort in den Stamm zu ziehen, wenn ich nicht wahr werde mit mir selber. Ich möchte dir ganz fest Mut machen, wahr zu werden in deinem Leben. Weil Wahrheit, hat Jesus gesagt, mach dich frei. Und vielleicht war heute ein Tag oder ein Anstoß für dich in deinem Leben, wahr zu werden. Einfach mal wahrhaftig zu werden. Einfach mal einen Schritt zu tun in diese Richtung. Meine Seele schreit zum Beispiel. Ich weiß schon lange, dass ich an einem Mauer anstehe, auch als Christ. Wenn ich mal wahr werden, dann würde mir helfen. Vielleicht war das ein Anstoss heute Morgen für dich, wahr zu werden in deinem Leben. Etwas anzusprechen, zum Rollen zu bringen. Meistens ist ja das nicht ein Moment, das ist ein Prozess von Befreiung. Vielleicht ist heute Morgen dir klar geworden, eigentlich bin ich ein angepinselter Christ. Ich habe es gelernt, die religiösen Formen zu leben und etwas zu spielen, wo alle klatschen. Aber ich weiss in meinem Innersten, ich bin nicht wahr. Ich bin nicht wirklich wahr. Ich bin nicht frei. Ich bin nicht wirklich begeisterter Christ. Vielleicht war das heute Morgen ein Anstoss für dich, das mal wahr zu werden mit dem, dir gegenüber selber zuerst. Und nachher vielleicht auch bei jemand anderem. Und dann wird es heilig gehen. Und vielleicht ist heute Morgen dir klar geworden, ich bin gar kein Christ. Ich sehe mich nach Vergebung. Ich sehe mich nach dem, dass Jesus mir alles vergibt, was ich für Mist gebaut habe in meinem Leben. Und da muss nicht drogensüchtig sein, ich bin genug lang Pfarrer, dass ich das weiss. Was Leute alles für Mist bauen, auch wenn sie ganz bürgerlich gut aussehen. Und dann gibt es Vergebung für dich von Jesus. Vielleicht ist das heute Morgen dein Morgen, wo du sagst, mal, ich möchte zu Jesus kommen. Und ich möchte mir vergeben lassen von ihm. Ich will wahr werden. Dann werde ich dir ganz fest Mut machen, das zu tun. Weil Jesus streckt sich nach dem aus, dass Menschen wahr werden. Da vorne hat es ein Kreuz und nach dem Gottesdienst, gerade unmittelbar nachher, sind hier Menschen, die bereit sind, einfach mit dir zu beten oder dich anzulassen oder dir zu helfen auf dem Weg zum Wahrwerden. Dann komm doch du an das Kreuz dafür. Du bist herzlich eingeladen. Jesus ruft dich zum Freiwerden heute Morgen. Ich möchte noch beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du frei machst. Du bist auf die Erde gekommen, musst befreien von diesen, all diesen Gefängnissen, wo wir uns fast freiwillig manchmal innen begegnen. Und du bist gekommen, um die Ketten zu reissen und die Türen aufzutun, wo wir uns im Inneren haben, wo wir gehemmt sind, wo wir gefangen sind, wo wir gebunden sind. Und das ist so ein einfaches Angebot, Jesus, ich danke dir. Du hast einfach gesagt, komm zu mir und werd wahr. Und Herr, hilf uns dabei, dass wir das können. Das ist so befreiend, können sich selber zu sein, wahr zu sein und zu wissen, du hast mir alles vergeben, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, gib uns Mut, wahr zu werden. Gib uns den Schub und die Kraft, anzustehen und endlich aufzuräumen dort in unserem Leben, so ein alter Haufen ist, wo wir schon lange sollten, dir ans Kreuz bringen. Bitte begegne du uns mit deiner Kraft und mit der Zuversicht, dass du uns befreist. In deinem Namen, Jesus, danke dir vielmals, was du in meinem Leben getan hast. Dass du mich befreit hast von dieser Sucht, von x Bindungen in meinem Leben, die jetzt gar nicht mit Sucht zu tun haben, sondern mit meinem Leben. Ich danke dir, dass du weiter bist auf dem Weg von der Heilung mit mir. Und auch jetzt für die Befreiung, die ich erlebt habe von Ablehnung und Minderwert. Herr, ich danke dir, dass bei dir einfach so viel Hoffnung ist. Danke dir, Jesus. Amen.